Hallo Philipp.
Hallo Antonia.
It's us again. Wie ist es?
Hello. Gut ist es. Es ist sehr gut. Mir geht's gut, muss ich sagen. Ich freue mich, dass wir uns hören, dass wir heute eine neue Folge aufzeichnen. Mhm. Und bei uns, weil es ja hier ein Wetterpodcast ist, bei uns ist der Sommer richtig zurück. Ich habe gehört, im Westen eher nicht. Aber wir haben jetzt hier seit einigen Tagen 30 Grad stabiles Hochdruckwetter und man kann sich gar nicht vorstellen, dass in Westdeutschland das Wetter nicht so gut ist. Naja.
Ja, das ist interessant, weil da habe ich gestern noch drüber geredet, dass ich es so krass finde, wie die Unterschiede innerhalb von Deutschlands alleine sind. Dass wir hier in Köln jetzt in den letzten Tagen, vielleicht für jeden, der zuhört, es waren gerade diese heftigen Regenergüsse. Sagt man das? Regenergüsse?
Ja, also Starkregen-Ereignisse.
Ja, eigentlich war es ja echt ein Starkregen, genau. Und hier in der Eifel sind ja, ich glaube, über 20 Menschen ums Leben gekommen. Also ganz, ganz schlimm.
Ja.
Dann habe ich am gleichen Tag mit dir, Philipp, geredet und du saßt eigentlich sozusagen in der Sonne bei dir in Brandenburg. Es ist schon, ist schon erschreckend und
es ist,
irgendwie...
Es ist erschreckend, was passiert ist, ist erschreckend. Wettertechnisch ist es hier, es passt übrigens auch zu unserer heutigen Tagesvogelart, ist es hier einfach kontinentaler und das merkt man dann auch an solchen Unterschieden total. Also da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir über den Tirol sprechen, weil das auch sehr, sehr gut passt.
Finde ich auch.
Der hat seinen Verbreitungsschwerpunkt auch in Osteuropa und es ist auch ganz klar, warum das so ist. Und da gehört eben Brandenburg für ihn, der kennt ja keine Staatsgrenzen, auch eher dazu. Und das ist interessant. Genau, aber dazu später mehr, würde ich sagen. Aber du bist gut durch diese regnerische Zeit gekommen, weil das war ja auch jetzt sehr, also was ich im Fernsehen gesehen habe, nicht aus Köln, wobei da auch das Wasser ganz schön hoch steht in manchen Ecken, habe ich gesehen. Sah das schon bedrohlich aus.
Ja, also man trifft jetzt hier schon wirklich viele Leute, die natürlich auch Verwandtschaft in der Eifel und im Umland haben, wo echt fast jeder Keller überschwemmt wurde. Es geht ja jetzt nicht nur um die Dramatik von, weiß nicht, irgendwelchen Fällen, wo jemand ums Leben kam oder sich verletzt hat, sondern auch darum, dass eben viele Häuser etc., Keller überschwemmt wurden. Das ist auch in Köln der Fall, glaube ich. Bei mir auch, also unser Keller hier ist auch schon seit etwas längerem nass. Das liegt eben auch daran, dass wir jetzt im Juni, Juli unverhältnismäßig und auch ungewöhnlicherweise echt immer dann so Starkregen hatten. Auf einmal fängt es dann total an zu regnen und dann weiß das Wasser nicht mehr wohin und dann, aber alles nicht schlimm. Ich war zu Hause an dem Tag, ich habe mich auch nicht viel bewegt. Und also hier ist alles okay, aber es war schon echt krass. Also ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass es so lange so geregnet hat.
Ja, das kenne ich gar nicht. Und das war bei dir in Köln und dann kann man sich vorstellen, dass in der Eifel teilweise wahrscheinlich das Ganze noch mal stärker war. Ja. Und durch die Architektur der Dörfer, ich habe auch Verwandtschaft in der Eifel, dadurch entstehen dann eben diese Ströme, dass das also dann so reißende Flüsse sind, wo vorher Straßen waren. Das hat wahrscheinlich
Zum Beispiel hier, der Bekannter von mir hat mich gestern besucht, da waren wir noch was essen, der hat einen Freund in der Freiwilligen Feuerwehr, der war 26 Stunden schon unterwegs. Mhm. Der meinte, die waren in einem Gebiet in der Eifel, ich habe den Namen vergessen, da hat der, man kann gar nicht Fluss sagen, ich sag mal, der Bach, sonst ein Bach. Ich glaube, der ist sonst, was hat der gesagt, 90 Zentimeter hoch und der war 5 Meter.
Ja, krass.
Also da kann man sich dann auch vorstellen, wie es dann aussieht und ich möchte jetzt nicht wieder meckern, aber ich muss es leider sagen, wie es aussieht an Stellen, wo eigentlich Feuchtgebiete waren davor, wo die Flüsse begradigt werden. ja, die Bäche und die Quellen alles begradigt und so, und dann kommt so ein Regen, dann ist der Arsch ab. Ne?
Genau, und da können die armen Leute, die da wohnen, gar nichts dafür. Es ist aber einfach ein Versagen von Jahrzehnten der Politik, wenn man so will. Deswegen, ich wollte auch gerade versuchen, die Kurve zu kriegen hier auf uns. Ich weiß nicht genau, wann wir veröffentlichen. Das ist dann vielleicht schon ein paar Tage her, was wir hier erzählen, aber dennoch hat das ja eine Dramatik. Und was ich eben auch gehört habe, und das fand ich interessant, bei den Medien, in den Medien, auch in den konservativen Medien, es wurde sofort auf den Klimawandel bezogen. Also das finde ich, hätte ich so nicht erwartet, weil gerade so Starkregen gibt es ja immer mal. Ne? Also ist ja jetzt so nochmal was anderes als so lange Dürreperioden oder wenn in Kanada die Wälder brennen oder so, verbindet man ja so Regen. Ich jedenfalls habe lange Zeit das nicht so sehr mit dem Klimawandel verbunden und ich fand es sehr, sehr spannend, wie sofort gesagt wurde, ja, es gab immer schon Starkregen, aber in dieser Intensität in wenigen Stunden auf so weniger kleinen Fläche, das hat es noch nie gegeben und das liegt definitiv daran, dass sich anderswo auf dem Planeten die Atmosphäre so krass aufheizt und dann muss das irgendwo wieder runter. Also das Wasser verdunstet so extrem schnell. So.
Ja.
Und das fand ich schon interessant, dass das so, und dass es auch so unvorhersehbar ist, dass das eben auch ein Zeichen für den Klimawandel ist.
Ja, ich glaube, insgesamt ist bei uns allen fehlt es hier und da noch an Wissen, einfach Wetter und Klima, dass das auch ein Unterschied ist. Und jetzt stehen ja die Wahlen an und ich möchte jetzt bei Gott nicht irgendwie hier irgendwelche Ideen geben, aber es gibt eben in Deutschland und ja weltweit viele, die denken, ach, jetzt regnet's, was wollt ihr denn mit dem Klimawandel?
Ja, also, oder der Schnee im Winter.
Hier passiert ja gar nichts. Guck mal, es regnet doch. Ne? Und da ist es natürlich super wichtig, da Aufklärung zu schaffen für die Menschen, die da ein falsches Bild haben oder falsche Schlüsse ziehen. Ne?
Und das meine ich, deswegen fand ich es auch echt interessant, dass es so parteiübergreifend und in den Nachrichten sofort alle gesagt haben, das ist der Klimawandel. Und das hätte ich einfach nicht erwartet. Ne? Aber gut, es aber ist ja auch schlimm, einfach nicht zu leugnen.
Wie schlimm, dass wir das nicht erwarten.
Ja,
sorry,
klar.
Aber ich muss jetzt mal wirklich hier, ohne politisch, aber jetzt so im Allgemeinen, wie kann es sein, dass wir 2021 uns freuen darüber, dass jemand klipp und klar sagt, der Klimawandel ist da.
Ja, das
ich meine,
ist nicht
das wissen wir
wird.
Seit...
Ja, genau.
Das ist so krass, dass das, ich meine, das ist wissenschaftlich...
Bewiesen, fundiert.
Ja. Ich verstehe nicht, wie, und das ist auch wirklich echt ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass wir uns da einsetzen oder auf jeden Fall da das super wichtig finden für, egal für wen, für Mensch, für Tier, für Umwelt, für alles.
Ja.
Aber wenn ich das höre oder wenn ich darüber nachdenke, dass ich mich freuen muss, wenn du mir erzählst, Antonia, in der Tagesschau hat jemand mal klar gesagt, dann denke ich wirklich, wir sind alle auf den Kopf gefallen. Ne?
Ja, ja, total.
Und ich möchte mal sagen, ich muss noch was, Entschuldigung, aber jetzt komme ich wieder in meine, jetzt werde ich doch politisch. Der Laschet, der ja bald zur Bundestagswahl steht, der hat vor einer Woche oder 10 Tagen ein Interview gegeben, hier in NRW, wurde gefragt, was ist denn mit dem Klimawandel? Und seine Antwort, genau kann ich nicht im genauen Wortlaut wiedergeben, aber eigentlich hat er sowas gesagt, wir bleiben Industrieland. So,
ja, das
jetzt
ich
ist
gesehen.
Das passiert gestern, vorgestern, Entschuldigung. Und jetzt gibt er gestern eine Pressemeldung, wir müssen was für den Klimawandel, wir müssen was tun. Hey, wenn ich das finde ich, wie kann man so unverantwortlich sein? Wie kann man, ich meine, sorry, aber das ist doch wirklich ein Thema, was... Gerade in der Politik, da weiß doch jeder, was das bedeutet, wenn wir hier hart getroffen werden. Für uns alle. Also ich verstehe das alles nicht. Das ist so krank. Das macht mich völlig, ich bin verzweifelt deswegen.
Ja.
So.
Ja, ich wollte einen abschließenden Satz dazu sagen und jetzt ist er mir entfleucht. Ach so, ich habe gestern eine Tagesschau-Nachricht von 1995 gesehen über den Klimawandel und das war interessant, weil es so ein Zeitzeuge sagt man dann nicht, Zeit, was ist das, egal. Du weißt, was ich meine, es gab eine Tagesschau-Meldung, so, die Tagesschau ist ja seit 50 Jahren irgendwie vom Aufbau her gleich, deswegen holt einen das auch immer so ab, finde ich, guten Abend, meine Damen und Herren und so weiter. Und dann sagte die Nachrichtensprecherin, 1995 gab es von irgendwelchen Umweltverbänden einen Brief an Umweltministerin Merkel, so, unter Kohl damals, und es war einfach eine Meldung, wie sehr sie vor dem Klimawandel warnen und dass jetzt etwas passieren muss. Und das war 1995. Ja, das fand ich, hatte ich Gänsehaut. Also, ja. Als ich das gesehen habe, fand ich wirklich interessant. So, und jetzt würde ich sagen...
Jetzt ist Schluss. Jetzt machen wir hier Stopp.
Ja, das war's. Und die Folge heißt...
Jetzt mach's gut,
Folge heißt
jetzt habe ich auch genug... Jetzt ist wirklich
nein,
genug.
Die Folge heißt Der Kackvogel. Nein.
oh Mann.
So, jetzt sind wir ein bisschen Depri geworden. Aber es ist ja auch richtig so. Wir haben uns ja auch aus einer Aktualität her gegründet. Wir sind mit Corona in diesem Podcast gestartet. Da haben wir auch immer über aktuelle Ereignisse, die uns bewegen, geredet. Und das sollten wir auch weiterhin beibehalten.
Absolut.
Und wir freuen uns, dass diejenigen, die jetzt noch dran geblieben sind, sich mit uns auf den Tagesvogel freuen. Und
die
vorher
drei
machen
Personen,
wir,
die
vorher
jetzt
machen
noch
wir,
zuhören.
Genau. Echt? Einen schönen Gruß an euch drei.
Ja, aber wirklich, ich habe diesmal wirklich das Gefühl, ich dachte gerade, Alter, das hat wirklich jetzt jeder abgeschaltet.
Ich glaube auch. Und,
egal, aber
nein.
Ich will noch, ich finde auch, Philipp, dass
nein,
der,
was willst du jetzt
der
noch
heutige...
Sagen? Sonst schalte ich gleich ab.
Ja, ja. Ja. Sag du.
Nein. Ich wollte jetzt überleiten zum Morgenreport und nicht zum Tagesvogel. Oder willst du direkt zum Tagesvogel kommen?
Nee, wir machen den Morgenreport, aber ich wollte wirklich nochmal kurz sagen, dass der Tagesvogel wirklich super zu dem passt, was wir gerade schon besprochen haben. Und jetzt kommt der Morgenreport.
Ja, genau.
Meine Güte.
So. Ich wollte nämlich, was hast du denn heute gesehen schon? Hast du Vögel auf dem Balkon gehabt? Da sind die alle weggespült.
Ja. Ich habe gesehen,
du hast ein Foto gepostet von einer Taube, die war ganz nass. Das fand ich süß, auch wenn es traurig ist.
Letzt. Ja, die sitzt ja hier immer rum. Die Taube, die hier gebrütet hat, die ist ja weg.
Ja.
Sie hat dann immer, einfach nur damit ich das zu Ende erzähle, sie hat dann immer mehr das Nestchen verlassen. Also sie hat ja kein Nest, aber die Eier verlassen. Mhm. Und wurde immer in längeren Abständen, merkte ich, die Eier liegen nur noch rum. Und irgendwann habe ich gedacht, so jetzt ist auch gut, habe die Eier weggenommen. Und ich glaube, es war auch der richtige Zeitpunkt. Sie kam, glaube ich, noch einmal, hat geguckt, aber da war kein, die hat die aufgegeben. Tut mir leid immer noch, es war eine schwere Zeit, wir haben ja auch viel drüber geredet, Philipp.
Ja, alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, ihr müsst euch die letzten Folgen anhören.
Genau, das ist jetzt
bevor ihr jetzt denkt, Antonia ist eine Eierdiebin, nein, das hat alles seinen Sinn, aber hört euch die anderen Folgen an, da habe ich null Bock, jetzt nochmal drüber zu reden.
So. Nee, und ich finde es gibt bestimmt einen Mensch auf der Welt, der sich alle Folgen anhört und der weiß jetzt Bescheid. Für den war das. So, und ansonsten habe ich auch gepostet auf unserem Instagram-Kanal, habe ich reges Treiben an meinem Futterstab hier.
Ja.
Die ganzen Meisen, Kohlmeisen, Blaumeisen, Grünfink, Kleiber, alle sind wieder da und
wie
wirklich
schön.
Mein Futter geht weg. Ich muss das auffüllen. Das ist ja ein großer Futterspender jeden Tag. Also hier geht's richtig ab. Die haben mega Kohldampf.
Schön, das ist schön. Ich muss dazu übrigens sagen, ich fütter schon seit mehreren Wochen nicht mehr. Nicht, weil ich irgendeine bestimmte Strategie fahre, Sommerfüttern, ja, nein. Die große Frage kam ja auch von unseren HörerInnen sehr häufig schon. Füttert man im Sommer, füttert man im Winter? Wir haben da auch schon öfter was zu gesagt. Mein Futter war einfach irgendwann leer. Und dann habe ich auf der Seite, wo ich gerne was bestelle, weil die auch ganz gut ökologisch und so weiter anbauen und produzieren, war das vergriffen. Und dann habe ich es einfach gelassen. Und es tatsächlich habe ich gerade das Gefühl, es ist auch okay. Also weil es hat hier diesen Sommer immer ganz angemessen geregnet. Es ist so grün und dschungelhaft, wie es hier seit Jahren nicht mehr war. Der Garten ist voll mit Insekten. Ich werde zerstochen. Also ich kann langsam niemandem mehr was vom Insektensterben erzählen, weil bei uns im Garten es ist echt krass. Aber es liegt natürlich auch an meiner jahrelangen Hege und Pflege. Ein Naturgarten zeichnet sich ja genau dadurch aus, aber es ist wirklich ein Summen und Brummen und ich sehe, ich kann die Bachstelze und den Hausrotschwanz dabei beobachten, wie sie sich ein Tier nach dem anderen im Flug vom Rasen picken. Und
wie schön.
Das ist natürlich toll, also es ist
ja,
super schön.
Total.
Aber ich habe gerade nicht den Eindruck, dass ich jetzt irgendwie groß Körnerfutter füttern muss. In der Stadt ist das immer ein bisschen was anderes, aber genau, ich fange dann irgendwann wieder an wahrscheinlich damit. Genau. Außerdem ist es auch so, ich habe ja Hühner und ich finde es so interessant zu beobachten, wie die Spatzen inzwischen es raffen, ins Hühnerhaus, da ist ja so eine Hühnerklappe, also ganz klassisch, ne? Die Spatzen fliegen da rein und holen sich was zu futtern. Und jetzt sind die kleinen Spatzen ausgeflogen. Und das sieht man, die sehen halt noch ein bisschen anders aus. Und die sitzen ja auch oft, das kennt man aus der Stadt da, die sitzen dann mit diesen schwirrenden Flügelchen und wollen gefüttert werden. Ja. Mhm. Feldsperlinge habe ich ja ganz viele und Haussperlinge. Und man merkt, wie sich das denen abgucken. Und da ist was los in diesem Hühnerhaus. Man kann nichts dafür, man kann es nicht ändern. Aber es ist so süß zu sehen, wie die kleinen Spatzen sich jetzt auch langsam trauen, in das Hühnerhaus reinzuhüpfen.
Ach Gott.
Und wenn man dann aber von der anderen Seite durch die Tür für die Menschen in den Hühnerstall geht, sind immer alle ganz aufgeregt und wollen irgendwie rausfliegen und finden manchmal den Ausgang nicht vor Aufregung. Also ich finde das ganz süß, ich finde das toll. Es gibt Menschen, die haben da irgendwie Angst vor Vogelgrippe und Pipapo, aber ich kann es ja eh nicht ändern. Die haben ihren Weg gefunden und man merkt richtig, und das wollte ich eigentlich erzählen, warum der Haussperling sich so erfolgreich an den Menschen angepasst hat, weil es ist so krass, wie der das einfach gerafft hat. Also das ist einfach, kein anderer Vogel geht da rein. Das machen nur die Spatzen. So.
Ja.
Und die Meisen und alle anderen sind ja auch da und würden sich auch über das Futter freuen, weil das ist gutes Biofutter, was meine Hühner kriegen. Wahrscheinlich würden die auch das eine oder andere Körnchen nehmen, aber das machen nur die Spatzen. Und das finde ich so spannend zu sehen, wie der Haussperling sich da angepasst hat. Jetzt kommt hier ein Rasenmäher. Ich hoffe, der fährt vorbei. Liebe Grüße
aus Brandenburg. Aber mach doch mal ein Video bitte für mich. Das wäre wirklich gerne.
Ich würde das gerne mal machen. Das Problem ist, in Anführungszeichen, Problem nicht. Die sind halt super scheu. Also es ist nicht zu vergleichen mit Spatzen in der Stadt. Auch meine Spatzen am Haus, die da nisten, ich komme da auf 10 Meter dran. 20. Krass. Die haben wirklich Angst. Es ist unmöglich, Videos von Spatzen hier zu machen. Das ist echt krass.
Also, nee, da merkt man, das haben wir ja auch das letzte Mal kurz angesprochen, dass Vögel in der Stadt durchaus einfacher sind zu filmen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, alle. Und das ist, finde ich, immer wieder erstaunlich. Und ich habe so viele Spatzen hier und da bin ich so froh und so stolz drauf. Vor allem auch die Feldsperlinge, die stehen ja auf der Vorwarnliste, der roten Liste. Das sind die mit der braunen Kappe, wo männliche und weibliche Spatzen, also die unterscheiden sich nicht, lassen sie nicht unterscheiden, die sehen gleich aus. Und die brüten ja in richtigen Nisthöhlen, so wie Meisen, und nicht am Haus, sondern in meinen Nistkästen überall. Und denen geht's eigentlich auch nicht so gut, weil die früher in den ganzen Feldgehölzen zwischen den Äckern gebrütet haben. Deswegen heißen sie ja auch Feldsperling.
Ja.
Und davon gibt's ja auch immer weniger. So, und unser Grundstück endet hinten am Acker und ich habe so viele Feldsperlinge und ich finde die so hübsch. Die sind noch so ein bisschen filigraner als die Hausspatzen. Und das
die
mag
sind
ich
super
ihn.
Schön, ja.
Ja, das mag ich, dass die beide hier sind. Genau, das ist meine Spatzengeschichte. Aber wenn ich noch darf, würde ich eben kurz noch meine Mehlschwalben-Rettungsaktionsgeschichte erzählen.
Ja, bitte.
Weil das ist sonst verliert sich das wieder. Ich meine, wir haben gefühlt hier schon 900 bis 1000 Mal über Schwalben geredet. Man soll uns auch verzeihen, wenn sich manche Geschichten wiederholen. Ich habe den Überblick verloren, ich weiß nicht, wir haben so viele Folgen aufgenommen, es ist auch schön, aber manche Geschichten wiederholen sich ja auch. Und es ist so, dass wieder ein Nest von den Balken abgekracht ist in meiner Mehlschwalbenkolonie und ich dachte ja immer, ich sei schuld, weil da drüber ist ein Zimmer, in das ich ganz, ganz selten gehe. Aber ich weiß inzwischen, ich bin nicht schuld, weil das passiert auch, wenn ich wochenlang dieses Zimmer nicht betrete. Es muss irgendwas sein mit der Erde, obwohl da sogar Lehm bei ist. Ich habe alles nachgelesen. Es gibt immer wieder den Fall, dass Schwalbennester runterfallen. So, und das wäre schön, wenn das im Herbst passieren würde oder im Frühjahr, wenn sie noch nicht oder wenn sie schon wieder weg sind. Passiert aber manchmal auch, wenn es voll besetzt ist. Und ich habe auch schon kleine tote Schwalben gefunden, weil ich nicht zu Hause war. Und die waren dann auch so mini klein. Und das ist schrecklich, wenn man dann beobachtet, wie die Eltern dann dahin fliegen und das nicht raffen. Gleichzeitig finde ich auch immer wieder krass, wie die Natur tickt. Eine Stunde später fangen die an, dann neu zu bauen. Also finde ich auch krass. So, also so, und in diesem Fall war es so, es war Sonntag, wunderbar, und deswegen war ich zu Hause und früh morgens, ich bin ja so ein Frühaufsteher am Wochenende, auch wegen der Vögel, saßen 4 fast flügge Mehlschwalben unter der Kolonie und um sie herum ein zertrümmertes Nest. Und ich denke auch immer, oh Gott, dieser Sturz, den muss man ja erstmal überleben. Aber die waren auch schon so weit, dass sie vielleicht aus Instinkt mit den Flügeln geflattert haben und dann nicht so doll aufgeprallt sind.
Ja.
Ich habe sie untersucht, die wirkten total fit, habe sie in ein Handtuchnest, nennt man das, wenn man denen so ein kleines Nest aus einem Handtuch baut, gesetzt und dann sah ich, dass die teilweise voller Milben waren und das ist natürlich auch nicht geil. Ich habe gelesen, dass wenn diese Vögel Parasiten haben, dass sie dann sich jucken und strampeln und wenn dann ein Nest instabil ist und diese vier Schwalben waren ja schon richtige Brummer, dann kann es auch passieren, dass das runterfällt. Also es gibt da verschiedene Ideen. Dann habe ich diese Schwalben sauber gemacht und abgesucht und die haben mich angeguckt, also mit ihren kleinen Schnäbelchen und ihrem breiten Mund, als wäre, also dachten, was ist hier ein Nest, was ist das für einer, was macht der hier mit uns? Also unglaublich.
Und ich stand Philipp, ich hatte auch echt schon überlegt, da müsste man eigentlich unseren Austausch über WhatsApp mal irgendwie posten, was du mir geschickt hast mit den rangezoomten Augen von dem Vogel mit dem What the fuck, das ist schon sehr lustig gewesen.
Ja, weil die gucken einen ja wirklich, ich meine, du musst dir vorstellen, du bist 2 Wochen alt, sitzt da oben in deinem Nest, wirst die ganze Zeit gefüttert, auf einmal bricht dir das Nest unterm Arsch weg.
Scheiße.
Entschuldigung. Ja. Und dann, fliegst du da runter, sitzt dann da mit deinen Geschwistern auf dem Boden und denkst so, was ist jetzt los? Dann kommt da so ein zweibeiniges Wesen an, was 1,80 groß ist und keine Federn hat und hebt dich auf und dann denkst du so, hä? Also es ist schon alles absurd. Ja. Egal, ich habe sie sauber gemacht, abgesucht und die wirkten total fit. Ich habe so das, man kann so das Brustbein fühlen, das ist so der alte Trick bei Vögeln, übrigens auch bei Hühnern. Wenn man vorne am Vogel das Brustbein spürt, dann ist höchste Eisenbahn, dann haben die schon lange nichts gefressen. Aber die haben mich vollgekackt. Das bedeutet auch, dass sie gerade noch gefüttert wurden. Also sie lagen da jetzt nicht stundenlang. Und es war nur ein kleines so, dass ich das Brustbein gefühlt habe. Das war wahrscheinlich als am längsten nicht mehr gefüttert. Also mega Glück gehabt und alles zusammengeräumt in diesem Handtuchnest, sauber gemacht. Und dann hatte ich noch so ein Kunstnest, habe das angebracht oben neben der Stelle, wo das alte Nest war und vor allem neben ein Nest, wo Schwalben gefüttert wurden. Und weil ich wollte, dass sie gefunden werden, habe sie reingesetzt und dann habe ich 2 Stunden lang sie in Ruhe gelassen und habe dann gesehen, wie die Eltern es wieder anflogen. Und jetzt sind sie immer noch da tatsächlich, das ist schon ein paar Tage her, aber werden immer noch gefüttert und sind alle 4 fit und gucken mich von oben an. Also.
Ach Gott, wie schön.
Ja,
so gut gemacht.
Ja, das war jetzt ein bisschen länger, die Geschichte, aber so muss es manchmal sein. Und ich finde, also für mich persönlich ist das ganz, ganz wichtig, weil letztes Jahr sind auch welche runtergekracht und es hat eben nie geklappt. Ich war entweder nicht zu Hause oder sie waren noch zu klein. Und es ist für mich jetzt ein ganz wichtiger Moment, dass es einmal irgendwie so geklappt hat und ich das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwie 4 Schwalben gerettet. So, das war, ist mir irgendwie...
Wieso hast du auch? Das war ja nicht nur ein Gefühl. Hast du ja auch.
Ja, habe ich ja, genau. Und aber trotzdem, es ist ein komisches Gefühl, weil die leben, die sind so ein bisschen wie Haustiere. Also die leben mit einem unter einem Dach, ganz nah. Und wenn du dann nach Hause kommst und es liegen irgendwie 4 tote Schwalbenbabys vor deiner Haustür, das ist einfach ätzend. Und weil man fragt sich immer, was könnte man besser machen. Und genau, im Herbst werden wir die ganze Kolonie, wenn die Schwalben nicht da sind, werde ich Nisthilfen anbringen, 20 Stück, solche, die festgeschraubt sind, wo sie dann den Rest noch oben bis zur Decke mauern können und die können dann nicht runterfallen. Und das ist jetzt beschlossene Sache und dann ist es nächstes Frühjahr hoffentlich so, dass nichts mehr einem entgegenkommt. Aber man muss ja auch lernen, damit umzugehen. Als wir hier eingezogen sind, waren hier 3 Nester, jetzt sind es 15. Das ist ja schon ein großer Erfolg. So.
Ja, aber man sollte sich, also ich finde es ja schon interessant, mal zu hören, warum die alle runterfallen. Weil,
ja, das ist bei den Nachbarn übrigens auch so. Also auch in den anderen Mehlschwalbenkolonien im Dorf, die ich kenne, ist das auch so. Ich weiß es
nicht. Ja, weil das ist doch, also finde ich interessant. Würde ich gerne mal rausfinden, weil das hat
dazu.
Das muss ja mit der Beschaffenheit des Bodens zu tun haben.
Ja, ich promoviere dazu.
Nee, echt?
Nee, ich finde es interessant. Also es kann ja sein, dass die früher mehr
Auswahl hatten. Das hat vielleicht wieder mit Klima zu tun, ne?
Es kann sein. Also wobei die eigentlich schlau sind und sich schon, es hat genug geregnet dieses Frühjahr. Die holen sich schon die Erde, wo auch Leben mit drin ist. Die sind eigentlich nicht blöd. Aber gut, keine Ahnung.
Und was ist, wenn es an dem Holz liegt, weil das frisch ist? Also weil ihr das neu gemacht habt?
Ja, das kann auch sein, aber es gibt auch welche Nester, die sind alt und fallen nicht ab. Also das ist so ein bisschen... Wir haben nicht alles neu gemacht. Die Balken sind die alten. Also es ist ein bisschen, ich weiß es nicht. Aber es ist interessant. Ich werde, wenn jemand was dazu hört, kann man uns da bitte kontaktieren. Es ist super interessant auf jeden Fall, woran das liegt. Aber ich werde auf jeden Fall mit diesen Nisthilfen unterstützen. Ich finde die so ein bisschen hässlich. Ich war immer so stolz, dass es so echte, pure, selbstgebaute Nester bei uns am Haus gibt. Das hat immer so was sehr Pures. Aber es ist mir egal, weil es ist einfach ätzend, wenn das runterfällt. Das möchte ich nicht so oft erleben mehr. So.
Nee, klar. Ja,
in diesem
klar.
Sinne.
In diesem Sinne, genau.
In diesem Sinne, gute Nacht.
So. Gute Nacht und mach jetzt aber Tschüss.
Jetzt reicht es aber mal. Also, vielen Dank für die ersten 25 Minuten Morgenreport, liebe Hörerinnen und Hörer. Irgendjemand hat uns mal geschrieben, ihr kommt nie auf den Punkt, wo ich so denke, ja,
doch. Was für ein Punkt?
Welcher Punkt eigentlich,
genau. Ja. Aber jetzt können wir ja mal anfangen mit dem Pirol. Ein Vogel, der super passt, wie gesagt, zu dem Wetter hier in NRW, aber auch zu dem Wetter in Brandenburg.
Genau,
weil, und der auch in
die Jahreszeit passt.
Genau.
Das ist allerhöchste
deshalb
Eisenbahn
haben wir ihn ja Wasser. Auch.
Genau.
Deshalb haben wir das entschieden, ohne. Heute müssen wir mal wieder ziehen, ne?
Ziehen wir.
Ja. Aber das war wichtig, dass man den macht, weil der eben bald schon wieder abhaut. Und vielleicht, das deutet ja an, wir haben es mit dem Zugvogel zu tun.
Oh ja, und zwar ein Zugvogel im, also wirklich ein Langstreckenzieher, der überwintert. Tatsächlich, ich habe nochmal nachgelesen, ich wusste, dass er im südlichen Afrika überwintert, aber teilweise sogar auf Madagaskar.
Genau.
Das ist natürlich schon einfach
irre. Und auch in Westafrika.
Teile. Ja.
Ja. Was ich auch krass finde.
Ja, auf jeden Fall ein wahnsinnig weiter Weg. Und was an diesem Vogel so faszinierend ist, und deswegen machen wir ihn jetzt, es ist vieles an ihm faszinierend, aber wir machen ihn jetzt auch noch schnell, bevor er abhaut, weil er ist größtenteils, also der größte Teil des Jahres, 8 Monate oder so, ist er gar nicht hier in Deutschland. Und er ist trotzdem Brutvogel bei uns. Das finde ich immer so interessant. Warum tut er sich das an? Es gibt weltweit aus der Familie der Pirole, das ist ja eine Vogelfamilie, wie auch letztes Mal die Kuckucke. Und dieser Pirol heißt eben Pirol, weil es ist der europäische Pirol. Und wer hat den Vögeln irgendwann die Namen gegeben? Natürlich die ganzen weißen, kolonialistischen, zentristischen Europäer haben diese Vögel benannt. Natürlich heißt der Pirol dann Pirol. So, es gibt aber 30 Arten weltweit, die zur Familie der Pirole gehören ungefähr. Und die leben alle im tropischen Afrika. Ich habe mich immer gefragt, oder auch in Australien gibt es, glaube ich, auch welche. Aber ich habe mich mal gefragt, warum bleibt er nicht einfach da? Warum tut er sich das an? Hast du eine Idee?
Ja, also ich hätte jetzt gesagt, weil im Sommer einfach sehr viel Regen fällt und in diesen Gebieten dann für das Nisten sozusagen das schwieriger ist. Weil sie bauen ja ihre Nester eben hoch oben in diesen Baumkronen, und wenn es dann richtig schüttet, und in auf jeden Fall Westafrika und Madagaskar etc. gibt's ja die Regenzeit sozusagen, und wenn es da richtig schifft, dann kann das auch mal abbrechen, könnte ich mir vorstellen.
Aber ich habe mir das auch gedacht, aber dann dachte ich so, ja, aber die anderen Pirole, die ist da, also die aus der Familie der Pirole, die hätten ja dasselbe Problem. Dann müssten die eigentlich alle hier nach Deutschland fliegen oder nach Mitteleuropa. Also das Einzige, was ich dazu gefunden habe, möchte ich jetzt kurz vorlesen, aus dem Buch Schräge Vögel von Uwe Westphal. Das habe ich schon öfter zur Rate gezogen, ist ein interessantes Buch. Das heißt Schräge Vögel, Begegnungen mit Rohrdommel, Ziegenmelker, Wiedehopfen und anderen heimischen Vogelarten. Uwe Westphal mit Illustrationen von Christopher Schmidt, sehr schöne Illustrationen. Und da habe ich etwas zu diesem Punkt gefunden, woanders nicht. Als ausgesprochene Zugvögel verbringen sie den überwiegenden Teil des Jahres im östlichen und südlichen Afrika und treffen erst Anfang bis Mitte Mai, häufig um die Zeit des Pfingstfestes herum, bei uns ein. Der Pfingstvogel gehört damit zu den spätesten Rückkehrern unter den einheimischen Vögeln, der uns zudem als einer der ersten bereits ab Ende Juli oder Anfang August wieder verlässt. Da liegt die Frage nahe, warum unser Pirol nicht gleich ganz in Afrika bleibt wie seine Verwandten und jedes Jahr zweimal den beschwerlichen und gefährlichen Weg zwischen Brutgebiet und Winterquartier auf sich nimmt. Die Antwort liegt wohl in der Konkurrenz um Nahrung und Brutplätze unter den vielen tropischen Pirolarten begründet. Offenbar lohnen sich die Anstrengungen des Vogelzuges, insbesondere angesichts der Vorteile, ein im Sommer großes, wenn auch jahreszeitlich begrenztes Nahrungsangebot ohne direkte Konkurrenz durch nah verwandte Arten nutzen zu können. So, das ist einfach wahrscheinlich reine Evolution. Es ist schon interessant, dass so eine Vogelart irgendwann einen Populationsdruck. Ich bin ja kein Biologe, aber dass der anscheinend so groß war, dass der sich überlegt hat, ich muss mir was überlegen, ich hau mal ab. Und dann, weißt du, wäre schon krass.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, weil du es eben schon angesprochen hast oder weil der Herr Westphal das angesprochen hat, beschwerlicher Weg. Und das ist es wirklich, weil Pirole ja auch leider, wie so oft bei anderen Vogelarten, die wir schon besprochen haben, auch dem Wildfang oder dem der Wilderei oft zum Opfer fallen, gerade in Ägypten etc.
Auch auf Malta,
Das ist wirklich ein Vogel, der wird, auch weil er eben so wunderschön ist, kommen wir gleich zu, wird der abgeschossen und also es ist desaströs, was da passiert. Ja. Und deshalb wirklich beschwerlicher Weg. Und dann hat er in seinem, ich sag mal, in dem Hauptgebiet, wo er ist, also Afrika, aber auch hier verliert er immer mehr Lebensraum. Also dem Vogel, also der hat es nicht so einfach. Niemand hat es einfach. Wir auch nicht. Aber der hat es auch nicht einfach.
Nee, der hat es auch nicht einfach. Es ist auch wieder eine Art, wo wir irgendwie, es ist jetzt wieder so, oh, der hat es schwer, die Bestände gehen zurück. Beim Pirol muss man sagen, die Bestände gehen vor allem, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, vor allem auch eher im westlichen Deutschland zurück. Das wollte ich eben, habe ich einleitend schon gesagt.
Als stark gefährdet in NRW eingeschuft.
Genau, es gibt Bundesländer, wo er wirklich stark gefährdet ist. Bei mir hier in Brandenburg muss ich sagen, ich erzähle es euch gleich, ich erzähle es ja immer wieder, ich habe ja einen im Garten und ich habe ihn am Sonntag noch gehört und jedes Mal denke ich, ach, das ist bestimmt das letzte Mal, heute habe ich ihn nicht gehört, es kann schon sein, dass er weg ist, ich weiß es nicht genau. Und das ist für mich, deswegen muss ich sagen, auch einer meiner Lieblingsvögel geworden, wenn man mich fragen würde, weil ich eine sehr emotionale Verbindung zu diesem Vogel dadurch aufgebaut habe, dass das einer ist, den man als Kind in Büchern sieht und denkt, das gibt's doch gar nicht. Der soll hier leben, glaube ich nicht. Bei mir damals im Westen gab es den auch also gut wie gar nicht. Es ist so ein Vogel, von dem man eigentlich als Ornithologe oder als Vogelinteressierter immer träumt, ihn mal irgendwann zu sehen, glaube ich. Und als wir dann diesen alten Hof gekauft haben und hier irgendwie herzogen oder hier dann anfingen, mehr zu sein, irgendwann habe ich diesen Vogel, diesen Gesang im Garten gehört und Garten heißt, der grenzt bei uns an so eine alte Streuobstwiese und da stehen zwei alte Eichen, eine Birke und eine Pappel in so einer Baumgruppe, aber alt. Das ist kein Wald, das sind einfach nur 4-5 alte, hohe Laubbäume. Und da saß damals der Pirolin und hat gesungen und ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nur gehört und dachte, das kann nicht sein. Ich habe den Gesang auch nicht verstanden als erstes, weil es klingt auch nicht, es klingt... Nee.
Klingt also, nicht heimisch.
Es klingt nicht heimisch, das klingt sehr nach Tropen.
Ja,
und,
total.
Und dann war für mich in meinem Kopf einfach klar, der Pirol braucht ausgedehnte, feuchte Laubwälder.
Auenwälder.
Auenwälder. Und wenn man heute nachliest, steht das überall auch. Also das steht als Charaktervogel feuchter Auwälder und so weiter. Ja. Und ich muss dem dahingehend widersprechen, als dass hier bei uns in Brandenburg der Pirol wirklich keine Seltenheit ist. Man sieht ihn selten, man hört ihn aber häufig, wenn man ihn einmal gehört hat. Und er lebt hier tatsächlich teilweise in so, man nennt das ja, habe ich schon öfter gesagt, so Knicks, also so alte Eichenbestände zwischen zwei Äckern. Das sind keine Wälder. Und da singt der Pirol dann raus. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass der sich hier anscheinend so angepasst hat an diesen Lebensraum. Laubbäume sind ihm sehr, sehr wichtig, da findet er seine Nahrung, aber er braucht hier offenbar keine großen Wälder. Das finde ich schon krass.
Also ich muss sagen, ich beneide dich sehr dafür, weil also es gibt, glaube ich, kaum einen Vogel in Deutschland, den ich so gerne live hören und sehen würde, wie den Pirol. Ich habe auch schon überlegt, hier in Köln haben wir von einem wie Hörer. Sagt man das? Jemanden, ein Hörer, aber auch jemand, mit dem wir im Austausch sind, 2-3 Bilder bekommen, der hat ein Pirol gehört. Ich habe auch überlegt, da jetzt hinzufahren. Leider hatte ich keine Zeit in der letzten Woche, aber vielleicht ist er auch schon...
Der meinte, das ist nur 20 Minuten von der Innenstadt entfernt gewesen.
Genau. Ja, weil ich glaube, ungelogen, Philipp, wenn ich den hören würde, ich würde zusammenbrechen. Ich habe so einen, also der Gesang dieses Vogels ist für mich so... Ja, das ist so, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich suche eigentlich, seit ich mich vorbereite auf diese Folge, nach Worten zu beschreiben, was dieses Geräusch in mir auslöst. Ich weiß nicht warum, aber es ist so eine ganz tiefe Empfindung auch. So ein, Und ich glaube, das liegt daran, dass der mir auch irgendwie vom Gesang her hört sich null an wie eine, wie ein, ich sag mal, wie eine heimische Vogelart, sondern eher wirklich wie ein Exot, der oder ich kenne den von irgendwo, ich weiß nicht warum, aber ist eine sehr emotional, wenn ich den höre. Ich finde das so schön. Ja. So, so schön, wie der singt.
Jetzt wird es ein bisschen eng diesen Sommer, aber wenn du nächstes Frühjahr mal vorbeikommst, dann kriegen wir das hin. Also beziehungsweise
Frühsommer. Da würde ich dann sitze ich nochmal heulend bei
dir. Aber das Ding ist, der sitzt halt auch nicht den ganzen Tag bei mir hinten in dieser Baumgruppe, sondern, also ich habe gerade gesagt, er braucht keinen Wald, aber er fliegt oft von Baumgruppe zu Baumgruppe. Er hat so sein Revier in mehreren Gärten oder hier im Dorf. Das führt dann aber dazu, dass ich ihn auch schon dieses Jahr 3-4 Mal gesehen habe, wie er geflogen ist. Das ist die einzige Chance, ihn mal zu sehen. Aber dieser Sound, du hast völlig recht, es ist bei mir immer noch so, wenn ich den höre, ich verharre in, ja, in Ehrfurcht fast.
Ja, es ist
es
wirklich...
Hat so eine, es hat so was ganz Sehnsuchtsvolles, eine ganz tiefe Melancholie. Und es ist ja auch kein Schmettern wie der Buchfink oder so, der irgendwie so, ja, ta-ta-ta-ta, los geht's. Es ist irgendwie so ein... Hast du den eigentlich da? Können wir ihn mal
abspielen? Ja, ich habe ihn da. Ich würde den jetzt mal gern abspielen.
Ein richtiges Flöten.
Ja, ich lass mal laufen.
Mach mal.
Man hört den hier, das ist so, ja, ich sag's nochmal. Ja, es ist kaum irgendwie, man hat ihn schon gehört gerade, aber nicht so, warte mal, wie ich das wollte eigentlich. Ich zeig's nochmal.
Also ich hab's schon gehört, aber ja.
Ja.
Ja, so kenne ich ihn noch besser. Ein anderer. Ja, genau.
Oh Gott.
Das ist genau das. Und das, was daran so wahnsinnig schön ist, man sagt ja immer, im Frühjahr geht's richtig los, im März, April, dann fangen die Vögel an zu singen und das stimmt auch. Und da ist der Pirol noch nicht da. Im Mai, Juni wird's ja schon stiller und der Pirol kommt erst Mitte, Ende Mai. Deswegen wurde er Pfingstvogel auch früher genannt. Mm. Und es ist für mich deswegen so ein Sommersound, weil man hört manchmal morgens, abends diesen Vogel singen und kein anderer Vogel singt.
Unglaublich,
Und da chillt dann vielleicht ein Spätzchen oder so und dann hörst du dieses...
Ja.
Und es ist ganz oft auch so, jetzt diesen Sommer war es so, es hat öfter geregnet und dann war es so dampfig und so schwül bei uns.
Ja, genau das habe ich auch gerade gedacht.
Genau, und dann denkst du auf einmal, du bist irgendwo in den Subtropen. Also es ist wirklich total irre. Und ich habe nachgelesen und jetzt kommt's. An dieser Stelle bringe ich den Fakt unter, weil ich wusste es nicht und es ist sehr passend. Man dachte früher, der Pirol sei mit der Amsel verwandt, deswegen sagte man auch Goldamsel. Mhm. Er ist auch so groß wie eine Amsel ungefähr. Aber heute ist erwiesen, der Pirol ist näher mit den Paradiesvögeln verwandt.
Ja, so. Genau.
Und das kommt nicht von ungefähr, genauso klingt's.
Genau, genauso klingt's. Und deshalb habe ich auch heute, weil wie gesagt, also du hast ja einen Pirol in deiner Nähe. Ich glaube, hier in Köln gibt es keinen, aber ich möchte nur sagen, ich habe den null in meiner Umgebung. Aber der Grund, warum ich sage, heute passt das so gut, ist, weil in Köln ist eine sehr schwüle, ein sehr schwüles Klima oder Wetter gerade, weil es eben so viel geregnet hat, es ist immer noch so ein bisschen warm. Und genau was du eben gesagt hast, dieses schwüle, fast exotische, so ein bisschen tropische Wetter, finde ich, passt mega gut zu diesem Ruf. Das ist so ein... Ja. Man würde den eben nie erwarten. Und haben wir wirklich... Nee, das ist wirklich schon außergewöhnlich.
Und das mag der eben auch sehr gerne. Und deswegen ist er aber auch dem kontinentalen Klima, glaube ich, es ist ihm etwas lieber. Ich glaube, da kriegen wir die Kurve jetzt hin, dass er im Osten hier häufiger ist, wo es Wetter kontinentaler ist. Richtung Polen und so weiter ist er auch noch häufig. Und Richtung Westen, wo es eben eher atlantisch geprägtes Klima gibt, gibt es den Pyrol, aber nicht in so hohen, Populationsdichten. Und deswegen, so sind wir am Anfang drauf gekommen, dass gerade bei mir das Wetter hier so kontinental und so ein fettes Hochdruckgebiet sitzt und bei euch ist es so wechselhaft. Ich glaube, das hat damit auch viel zu tun.
Ja.
Deswegen passt der Pyrol da ganz gut hin. So, also ich hoffe, dass ich ihn nochmal jetzt höre, weil manche Quellen sagen auch, dass er Anfang August erst wegfliegt. Hängt vielleicht immer vom Wetter ab. Keine Ahnung. Ich weiß, dass er hier irgendwann Ende Juli verstummt. Man merkt es ja nicht so richtig, wann er das letzte Mal singt. Was ganz krass ist, ist jedenfalls, wenn er das erste Mal singt. Und dann raste ich jedes Jahr aus, weil das ist einfach... Ja. Unglaublich. Und das Witzigste, das habe ich schon öfter erzählt, wir haben ja so viele Stare hier und die imitieren den ja so gut. Und dann denke ich manchmal so im April schon, hä, ist der Pyrol schon zurück? Das ist aber komisch. Klimawandel? Nein, das ist dann der Star, der dann da im Birnbaum sitzt und einfach macht. Weil Stare ja sozusagen das imitieren, was sie als Kinder kennenlernen, also ihre Nachbarn. Das ist so sehr interessant, weil der Star in Köln wird wahrscheinlich nicht den Pyrol imitieren.
Nee.
Und das ist eigentlich ganz lustig. Ich wette mit dir, dass es in Köln Stare gibt, die die Halsbandsittiche
imitieren. Ja, klar.
Die so schreien.
Krächzen.
Ja, ja. Und das finde ich immer so süß, wenn dann, wenn man anhand des starren Gesangs erkennt, wer so in das der Kindheit wirklich, der Nachbar war, oder? Ist das nicht süß?
Das ist wirklich mega süß, ja.
Also,
das ist wirklich, ich finde Stare sowieso die geilsten eigentlich, aber ja, es ist schon echt süß.
Das stimmt. Apropos Stare, ein Satz dazu, wir haben ja zwei Kirschbäume, ganz alte Kirschbäume, wunderschöne Kirschbäume und die waren so voll und dann komme ich in den Garten und höre von Weitem dieses, also dieses Geschwätze, ne?
Ja.
Und ich komme näher und es war ein Sound, das wurde also wirklich so laut. Und dann bin ich in den Garten gegangen, dann erhebt sich eine Wolke, eine schwarze Wolke. Es waren ungelogen geschätzt 200.
Ja.
Und die tun sich hier, auf dem Land zusammen. Die erste Brut, es gibt eine zweite Brut und die erste Brut, die Jungvögel der ersten Brut, tun sich zusammen zu so einer Gang. Ey, es war mit einem Schlag dunkel und die haben in einem Tag diese beiden alten Kirschbäume komplett leer gefressen.
Wow.
Nichts, nichts mehr da. Also, es ist mir wurscht, ich bin darauf nicht angewiesen, auf diese Kirschen. Anders war das vor 100 Jahren, wo die Leute davon leben mussten. Aber es war schon, also war schon beeindruckend. Naja, das zum Thema Stare. So.
Wow, okay. Ja, das sind,
Sollen wir mal überhaupt darüber reden, wie der Pyrol aussieht? Ich meine, das ist ja...
Ja, lass uns mal drüber reden. Also es ist ja, hast ja schon gesagt, amselgroß. Und vielleicht, ich meine, für jeden, der jetzt zugehört hat, das stimmt schon gegoogelt, aber ist eben auch ein sehr, sehr schöner Vogel, der jetzt nicht nur von seinem Gesang her ein bisschen exotisch aussieht, sondern klingt, sondern auch ein bisschen exotisch aussieht, finde ich.
Ja.
Weil er eben so gelb ist und... Weibchen, also ältere Weibchen wie auch Männchen sind sehr, sehr gelb und das sind schon wunderschöne Vögel. Also ja, wir können ja mal ins Eingemachte gehen.
Ja, es sind tatsächlich, habe ich ja gerade schon irgendwie gesagt, es ist ein Vogel, wo man als Kind, so ging es mir, immer irgendwie im Vogelbuch dachte so, hä, wieso sieht man den eigentlich nie? Der ist ja so auffällig. Das Männchen ist natürlich bekannter mit seinem knallgelben Gefieder und den schwarzen Flügeln und dann diese schwarze kleine Augenbinde. Und seit ich den Pyrol aber selber hier in meinem Umfeld habe, weiß ich halt genau, warum man ihn nicht sieht. Weil er kommt im Mai zurück, dann ist das Blätterdach dieser hohen Laubbäume, in denen er lebt, dieses Maigrün, das geht fast ins Gelb. Und wenn man dann von unten hoch guckt, er sinkt im Baum und man guckt von unten hoch gegen die Sonne, da sieht man einen gelben Vogel nicht. Du hast keine Chance. Das ist echt krass.
Ja, und du siehst ja auch von unten die schwarzen Flügel nicht.
Nee, genau.
Ne?
Ja. Und das ist super interessant, dass so ein gelber Vogel so gut getarnt ist, finde ich immer wieder spannend. Und was du gerade schon angesprochen hast, das wusste ich auch lange Zeit nicht, dass die alten, also je älter die Weibchen werden, desto gelber werden die, weil eigentlich sind die ja eher grün und so gesprenkelt, werden oft mit dem Grünspecht verwechselt, auch im Flug. Und je älter die werden, desto gelber werden die. Also die vergleichen sich dem Männchen an. Ist das lustig, oder?
Ja.
Wie beim Menschen.
Also so werden immer Ehepaar kräftiger.
Sehen ja auch oft sich sehr ähnlich. So in der Funktionskleidung von Chibo und derselbe kurze Haarschnitt. Je länger man zusammen ist, Oder?
Das gleiche Outfit.
Ja, je länger man zusammen ist, desto mehr sieht man sich ähnlich. Da ist der Pirol dem Menschen nicht so fern.
Ja, ja. Sagt man ja auch bei Hunden.
Bitte?
Sagt man ja auch bei Hunden und Menschen.
Ja, das stimmt.
Und ich muss sagen, das stimmt auch hier und da.
Ja, das stimmt auch. Ja,
das ist wirklich so.
Sehr lustig. Ja, ich weiß, wie die Frau so der Wauwau. Das ist manchmal ganz lustig. So, und Männchen im ersten Jahr sehen nämlich aus wie gemeinhin das Weibchen gezeichnet und beschrieben wird. Das heißt, es gibt auch im ersten Jahr Bruten, wo beide aussehen wie ein Weibchen. Und man denkt jetzt hier, cool, lesbisch-feministischer Pirol-Club hier im Garten. Nein, wahrscheinlich nicht. Es ist wahrscheinlich dann ein einjähriges Männchen. Genau, finde ich auch interessant, dass das so, kenne ich nicht von so vielen Vogelarten, dass die sich im Alter noch so verändern, finde ich spannend.
Ja, ja. Nein, das ist auch vielleicht vom Schnabel her nochmal kurz, wir haben ja gesagt wie eine Amsel und ich finde auch, wenn man sich den Vogel anguckt, ich gucke ihn gerade an, das ist, der sieht wirklich aus wie eine
Käfig.
Amsel.
Ja, ja, stimmt.
Der sitzt hier im Käfig, warte mal, einen Moment. Jetzt sing mal, nein, aber... Der sieht wirklich aus wie eine Amsel vom Körperbau, ne?
Ja, also man kann schon verstehen, dass er so ein bisschen in die Ecke gesteckt wurde. Ja. Und ich finde ich ja eh spannend, wie der Pirol viele alte Namen hat. Das zeigt ja auch, finde ich immer total interessant, Vögel, die so viele altertümliche Namen so volkstümliche Namen haben, spricht für mich immer dazu, dass sie eine enge Verbindung zum Menschen haben oder hatten. Mm.
Ja.
Und Goldamsel habe ich ja gerade schon erwähnt, Pfingstvogel ergibt Sinn, weil er eben Pfingsten oft zurückkommt, aber auch ein spannender Name, er wird Vogel Bülow genannt und Bülow bezieht sich natürlich auf den Gesang, dieses Bülow, also das kann man schon darauf beziehen, aber es gibt das alte deutsche Adelsgeschlecht von Bülow mit OW hinten, das ist ein Mecklenburger Adelsgeschlecht und der bekannteste Spross dieses Adelsgeschlechts ist Vico von Bülow, auch bekannt als Loriot. Und der hat eben sich, also Gott hab ihn selig, der ist ja leider verstorben, aber einer der größten Humoristen der deutschen Nachkriegszeit, kennt glaube ich jeder irgendwie. Und der hat sich den als Künstlernamen damals den Namen Loriot gegeben, weil Loriot ist der französische Name des Pirols.
Ja. Auch ein schöner Name, finde ich.
Ja, übrigens. Und passt auch, ist auch so lautmalerisch, finde ich. So Loriot ist so, der düdelt ja so. Das ist ja so Lulu, also dieses, dieses Flöten, was wir gerade gehört haben, ist ja so ein, als würde er das singen.
Didlieu, didlieu. Aber man sagt ja auch im Englischen heißt der Oreo, also Oreo, ne, ist ja auch, das ist ein schöner Name, finde ich, für den Vogel.
Mhm. Ja, soll ich mal Paray vorlesen?
Ja, mach mal.
Pirol, Oreolus, Oreolus, siehst du? 24 cm lang. Das Männchen ist leuchtend dottergelb mit schwarzen Partien am Kopf, Flügeln und Schwanz. Trotz dieser auffälligen Färbung ist es nur selten zu beobachten, da es sich gewöhnlich in dicht belaubten Kronen großer Laubbäume aufhält. Die Weibchen und die Jungvögel sind überwiegend gelblich-grün mit gestreifter Unterseite. Da der Flug ähnlich wellenförmig ist, können sie mit dem juvenilen Grünspecht verwechselt werden. Der hat aber einen roten Scheitel, klettert an Bäumen und hält sich häufiger am Boden auf. Gesang melodisch flötend mit typischen Tonsprüngen. Dülio liu, leicht nachahmbar. Rufe rau, rätschend, krä und im Flug scharf jick, jick. Wälder, Gehölze, Parks, Alleen mit alten Laubbäumen. Und dieser Ruf tatsächlich ist der ähnelt ein bisschen dem Eichelherruf. Also den habe ich auch schon öfter gehört. Das ist dann so ein Krä. Das ist ganz spannend.
Ja.
Genau, und hier ist noch ein Zusatz. Oben bei Paray sind die verschiedenen Altersstufen gezeichnet, ganz schön. Jungvogel, erstes Jahr, altes Weibchen, so im Vergleich. Und da steht eben auch Pirol, Männchen gleichen im ersten Lebensjahr Weibchen, sind aber auf der Unterseite gelber und haben einen kontrastreicher gefärbten Schwanz. Einige brüten in diesem Gefieder. Alte Weibchen können fast so gelb wie Männchen werden, der Zügel bleibt aber immer grau. Der Zügel ist das vorne am Auge, zwischen Auge und Schnabel.
Okay.
Da ist so ein grauer, der ist beim Männchen tief schwarz und beim Weibchen ist der grau. Naja, es ist ja auch lustig, liebe Herausgeber von Paris Vogelbuch, vielen Dank für diese Beschreibung dieses Vogels, den man niemals so nah ausgiebig betrachten kann.
Ja, ja, also, klar. Also aber weißt du, wie alt der wird?
Offenbar ein bisschen älter, als wir vermuten, weil, keine Ahnung, wenn man überlegt, dass so eine Schwalbe 1-2 Jahre alt wird, muss der Pirol ja älter werden, weil es diese Forschung darüber ja gibt, dass der im dritten Jahr oder das Weibchen im vierten Jahr auch immer gelber wird. Ne? Ich weiß nicht, wie alt er wird, aber offenbar... Ja,
hier steht, ich habe gerade geguckt, 4-8 Jahre.
Ja, okay. Ja. Mhm. Interessant, wenn er nicht im Mittelmeer weggefangen wird von Wilderern oder an Insektiziden stirbt.
Ja.
Ne?
Also, so, um jetzt nochmal alles runterzuziehen, weil immer wenn es gerade hübsch ist, wollen wir nochmal richtig von hinten so einen Betty Downer da reinhauen.
Ja, genau, so ist es aber, wenn man sich für Vögel interessiert. Leider ist nicht alles Dülio, wie der Pirol sagen würde.
Ja, genau. Aber erzähl mal weiter, weil du warst ja jetzt bei Loriot und ich finde, ich will gerne, weil wir heute so viel schwere Geschichten auch hatten, möchte ich gerne über Loriot noch was reden, weil der hat mich mein Leben lang begleitet, auf jeden Fall die ersten 30 Jahre meines Lebens, obwohl, muss ich dazu sagen, meine Familie jetzt nicht ein riesen Loriot-Fan waren, also wir hatten jetzt nicht jede, aber er gehört einfach zum deutschen Kulturgut, ganz klar dazu. Und er ist ja so irrsinnig sympathisch immer gewesen, als Mensch auch, finde ich.
Ja, total.
Oder?
Also, es ist auch so, es ist tatsächlich deutsches Kulturgut, um das man nicht herumkommt. Das ist so ein bisschen, ob man ihn gut findet oder nicht. Ich meine, allein sowas wie, also auch die Filme, Papa Ante Portas ist, ich finde es immer noch witzig, das sind einfach gute Filme und er hat irgendwie wie kein Zweiter, glaube ich, so ein bisschen dieses, die Deutschen mit ihrer Spießigkeit nach dem Krieg oder eigentlich auch bis in die 70er, 80er Jahre, dieses, so sehr, sehr gut dargestellt, also ohne über sie herzuziehen, weil er ist ja auch Teil des Ganzen. Das finde ich so geil, also das ist so ein bisschen, das ist so diese ganz feine Art von Humor, wenn man so über sich selber lachen kann, oder? Also das finde ich so...
Es ist auch so, was ich gut finde daran. Ich kenne jetzt nicht alle Sketches von ihm und ich bin jetzt, wie gesagt, kenne. Aber was ich so schön an der Comedy oder an der Komik von ihm finde, ist, dass der hat jetzt sehr feinfühlig und nicht so, der hat nicht gedisst in dem Sinne, ne?
Ja.
Sondern er hat so die Schwächen der Menschen irgendwie lustig und auch irgendwie süß rübergebracht und es gibt ja so ein paar Sketche, ich kann mich an einen erinnern, so 2, 3, wo ich wirklich auch richtig gelacht habe. So, da gibt's noch diesen Weihnachtssketch, wo die Pakete auspacken und am Ende sind sie so
in Familie Hoppenstedt. Es ist Familie Hoppenstedt. Weihnachten mal in Hoppenstedt.
Ja.
Antonia, weißt du, was das Kind da auspackt eigentlich? Weißt du, was das Geschenk ist?
Nee.
Ein Modellbaukasten, wir bauen ein Atomkraftwerk. Und dann bauen die unterm Weihnachtsbaum ein Atomkraftwerk auf, das dann in die Luft fliegt.
Nee, ich kann nicht. Und ja, das ist schon sehr lustig.
Also besser geht's ja eigentlich nicht, sorry, aber was da alles drinsteckt, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das war ja ein irrsinnig kluger Mensch und er hat ja auch, es gibt auch diesen einen Sketch, wo ich auch so lachen musste mit dieser Spaghetti, wo der eine die ganze Zeit diese Spaghetti da, es ist schon... Also ich würde jetzt gerne mal einen kurzen Ausschnitt von Herren im Bad abspielen.
Ja.
Kennst du
ist das? Ist das nicht mit Herrn Müller-Lüdenscheid? Das ist doch auch sehr bekannt.
Ja.
Ja, sehr gut.
Einfach mal, dass man ein bisschen was hört das für die, von der Art und Weise.
Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich wäre jetzt ganz gern allein.
Wer sind Sie denn überhaupt?
Mein Name ist Müller-Lüdenscheid.
Klöbner. Dr. Klöbner.
Angenehm.
Angenehm.
Können Sie mir sagen, warum Sie in meiner Badewanne sitzen?
Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem weiter.
Von Baden kann nicht die Rede sein. Es ist ja kein Wasser in der Wanne.
Als ich das Bad betrat, saßen Sie im warmen Wasser.
Aber Sie haben es ja wieder abgelassen.
Weil Sie es eingelassen haben, Herr Dr. Klöbner. In meiner Wanne pflege ich das Badewasser selbst einzulassen.
Na, dann lassen Sie es doch jetzt ein.
Mein Badewasser lasse ich mir ein, wenn ich es für richtig halte.
Ja, und dann gibt's doch diese Zeichnungen, wie die beiden sich so angucken. Ne?
Deswegen das ist das so Quietscheentchen, glaube ich, auch so ein bisschen Loriots Markenzeichen dann geworden. Es gab dann ja Cartoons und alles Mögliche. Also es gibt so, wenn man wenn man, es begegnet einem wirklich viel Loriot immer noch. Und zum Beispiel dieser Satz, auch früher war mehr Lametta, das kommt ja auch aus Weihnachten bei den Hoppenstedts, ne?
Ja.
Und da ist ja der Opa, der ist so kranzelig und böse und der sagt ja die ganze Zeit, früher war mehr Lametta. Und,
ja, stimmt.
Und das ist so ein Satz, der ist, also es sagt so meine, keine Ahnung, wenn ich bei meinen Eltern oder so bin und es gibt irgendwie, keine Ahnung, es ist irgendwie zu wenig, ich weiß nicht was, Käse auf dem Abendbrottisch oder so, dann sagt irgendwer, früher war aber mehr Lametta. Das ist so ein gepflogenes Sprichwort geworden. Und ich glaube, das ist eben auch typisch für Loriot, dass der sich wirklich in die Hirne der Deutschen eingebrannt hat mit seinem Humor, ohne dass, also, und man weiß gar nicht wo überall. Und das finde ich schon echt.
Total. Der gehört dazu irgendwie. Und ich finde auch geil, das wusste ich nicht, hast du auch eben nochmal gesagt, Vico, was für ein krasser Name.
Das ist eigentlich ein sehr schöner Name.
Super schön.
Fällt mir gerade
auf. Super schöner Name.
Also Vico ist ein schöner, ist glaube ich italienisch eigentlich, oder? Weiß ich gar nicht.
Bin ich mir sicher. Ja,
glaube ich schon. Doch. Aber ist ein richtig schöner Name. Und man darf nicht vergessen, an dieser Stelle seinen Counterpart, die großartige Evelyn Hamann.
Absolut.
In den meisten Filmen und Sketchen, da bin ich ja ein Riesenfilm. Ich bin ja mit ihr aufgewachsen in Adelheid und ihre Mörder. Das war so eine Krimiserie vom NDR, die ich einfach, Adelheid, das ist die Sekretärin gewesen vom Hauptkommissar und die hat am Ende alle Fälle gelöst. Und das ist eben, das war halt, fand ich als Kind wahnsinnig lustig. Und Evelyn Hamann hat auch so einen feinen Humor gehabt. Die ist viel zu früh gestorben. Die ist vor ihm gestorben, obwohl sie sehr viel jünger war. Und die beiden in Kombination sind einfach...
Großartig.
Sind wirklich großartig. Und als letztes ein Zitat von Loriot, das zusammenfasst, was du gerade gesagt hast, dass man sich nicht über andere lustig macht. Zitat von Loriot zum Thema Humor. Achtung. Wer glaubt, Humor bestehe darin, sich über andere lustig zu machen, hat Humor nicht verstanden. Um komisch zu sein, muss man sich vor allem selbst zur Disposition stellen. Das finde ich ganz
so schön, ja.
Ganz passend.
Das stimmt auch.
Und es gibt noch eine Sache, die mir gerade einfiel, auch mit Evelyn Hamann. Da sind sie so ein Pärchen und sind im Urlaub und wollen unbedingt draußen essen und haben so ein, das ist auch so typisch deutsch. Und bestellen dann und es zieht so ein Gewitter auf. Nein, wir gehen nicht rein. Es ist Urlaub. Und dann gehen sie nicht rein und es fängt so richtig an zu regnen und zu winden und die essen Spaghetti und denen fliegt sozusagen dieser Batzen Nudeln die ganze Zeit so.
Ja, ich glaube, das kenne ich.
Weißt du? Ja, egal. Das ist auch so. Es ist einfach leider alles sehr komisch. So.
Aber es ist auch, man findet sich auch, sorry, ich muss nochmal sagen, aber man findet sich auch immer so wieder da drin. Man denkt so, also nicht nur von diesem Deutschen, diese deutsche Art miteinander zu reden, hier der Bülow, Lüdenscheid mit dem Typen, das ist auch, finde ich, so ein bisschen, das ist vor allen Dingen so Nachkrieg und so, ne?
Ja,
aber,
genau.
Aber auch überhaupt diese Situationen, die er schafft, da denke ich immer, ja, genau so ist es. Man hat sich was vorgenommen und das will man jetzt auch so machen.
Genau.
Weißt du, so, das ist so.
Ja. Und auch so ein bisschen so manchmal so aneinander vorbeireden und es nicht merken und so Situationen. Und dann wird das so, keine Ahnung. Es ist, hat er einfach gut gemacht in seinen Filmen auch, sehr lustig einfach. Man denkt immer so, ach, ist eigentlich nicht mein Humor. Und dann guckt man das und erwischt sich dann dabei, wie man das doch ganz schön lustig findet.
Ja, und wissen wir irgendwie mehr, ob er Vogelfan war oder hatte er da gar keinen Bezug zu? Wissen wir das?
Das habe ich nicht rausgefunden.
Okay.
Habe ich aber auch jetzt nicht ewig nachgesucht. Keine Ahnung, aber es muss irgendwie ein Bezug ja da sein. Ich meine, klar, der Name, dieses Adelsgeschlecht, das gibt es ja immer noch und die haben das auch im Wappen. Das heißt, er war mit dem Pirol eng vertraut, aber ob er das einfach
so genommen hat. Ich denke nur, weil er hat ja auch Loriot sich ausgesucht. Ist ja auch ein Vogelname, ne?
Oder ob er das sich, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung.
Ja. Aber es kann, da mache ich mal eine kleine Recherche.
Ja, genau. Also, das war Loriot. Sehr schön.
Ach, Loriot, endlich mal was Lustiges in unserer Folge.
Ja, genau. Jetzt haben wir ja alle abgeschaltet nach dem Einstieg, wo wir wieder so depri waren. Aber so ist es.
Es fährt sowieso niemand mehr da. Deshalb können wir jetzt auch stundenlang das Gleiche sagen.
Ist da noch jemand?
Hallo.
So, ich muss mich nochmal entschuldigen, weil ich höre ab und zu hier noch so einen Rasenmäher draußen fahren. Aber es ist Sommer und wir sind auf dem Dorf. Also Leute, bitte nehmt mir das nicht übel. Ich kann es nicht verhindern hier. Ich glaube, es geht, aber es ist weit weg.
Ja, also ich meine, wir sind ja jetzt sowieso schon bei der Kultur angekommen, sozusagen.
Ja, genau.
Und der Pirol ist wirklich ein Ein Vogel, der sehr, sehr viel gemalt wurde, ist ja auch ein sehr dankbarer Vogel dafür, ja, ist sehr, sehr hübsch, sehr schön, als Wappentier oft genutzt, nicht nur in Deutschland, insgesamt in Amerika gibt es irgendwelche Sportmannschaften, die Orioles, also das ist schon ein Vogel, der im Kopf bleibt sozusagen, ja, und dann auch genutzt wurde, und auch in der Musik kann man sehr viel finden. Es gibt eine Gruppe, die heißt The Orioles, ganz bekannt. Echt? Das war eine schwarze Soul-Gospel-Gruppe 30er, 40er oder 40er, 50er Jahre in den USA. Die haben so das erste Mal die schwarze Audience auch bedient, haben so gospelmäßig gesungen. Mhm. Ich habe jetzt kein Lied von denen rausgesucht, obwohl ich sie gut kannte. Und Elvis Presley hat zum Beispiel von denen Lieder gecovert, die dann zu riesigen Charts erfolgen wurden. Mhm. Deshalb wird ja auch Elvis Presley oft vorgeworfen, oder ist ja auch so, dass er eigentlich von den Schwarzen die Musik sozusagen übernommen hat und dann sozusagen gespielt hat und erst dadurch richtig bekannt wurde, durch die schwarzen Musik, ist ja auch so. Und die Orioles waren eine Gruppe, von denen er sehr viel gecovert hat. So, das ist, aber habe ich mir nicht rausgesucht. Ich habe mir ein anderes Lied ausgesucht, das heißt Oreo von den Afghan Wings, Wigs. Die sind ziemlich bekannt, obwohl, weiß ich gar nicht, sind die? Also ich kannte sie, aber ich weiß gar nicht, ob die so bekannt waren. Also sie haben auf jeden Fall ein Album rausgebracht, 2017 in Spades, und das heißt, da heißt das Lied The Oreo oder Oreo. Und das ist so eine Gruppe, die sehr viel... Ja, also die Themen sind dann schon etwas ernster, passend zu unserer Folge. Es hat sehr viel mit psychischen Krankheiten oder, also es ist schon etwas ernstere Geschichten, aber das Lied ist sehr, sehr schön. Und übrigens heißt das erste Lied auf dem Album Birdland. Also die haben schon viel mit Vögeln irgendwie, die als Symbol auf jeden Fall genutzt.
Schön.
Und das wollte ich jetzt mal vorspielen, die kommen aus den USA, ich glaube aus Cincinnati, soweit ich weiß, muss mal gucken.
Aber willst du das jetzt vorspielen oder sollen wir erst ziehen?
Ich wollte erst mal ziehen, aber ich bin jetzt schon dabei, deshalb habe ich es jetzt einfach schon mal erzählt, finde ich.
Ist doch super.
Ne? Aber wir müssen natürlich noch...
Wir müssen ziehen, diesmal machen. Ziehen wir auch, würde ich sagen. Nicht wieder irgendwas bestimmen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was alles noch drin ist. Aber gut.
Ja, das müssen wir jetzt gucken. Einen Moment.
Ja, solange wie du suchst, singe ich ein Lied. Es gibt viele Lieder, in denen der Pirol
vorkommt. Oh, also, shit. Mir ist mein Ding hingefallen.
Ich wollte gerade noch was erzählen in der Zwischenzeit. Hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Ich habe hier, musste unsere kleine...
Ja, ich wollte noch eine kurze Sache erzählen, auch zum Pirol in Liedern, weil es gibt ihn tatsächlich hier und da, taucht er auf in so alten Volksliedern und so weiter auch, und das zeigt ja auch, dass er verbreitet war in vielen Teilen Deutschlands, und es gibt ja so Berliner Gassenhauer, das ist so ein Genre, ne?
Ja.
Wo, so aus den 20ern, so Grammophon muss man sich vorstellen. Wir hatten ja schon mal so Sing Nachtigall Sing, das ist auch eins von denen, die ganz gut da reinpassen. Hm. Es gibt nämlich einen, da kommt der Pirol drin vor, und ich werde es jetzt zum Besten geben. Es gibt nur eine Textzeile, und das finde ich immer so schön, weil man da auch merkt, dass der Pirol in Berlin eigentlich auch noch vorkommt, in den Randbezirken. Und die Krumme Lanke ist ja ein Fluss, ein See im Südwesten von Berlin, und das Lied heißt Krumme Lanke, und da kommt eben Folgendes drin vor: Und dann saß ich mit der Emma auf der Banke, über uns da sang schmelzend in Pirol. Unter uns floss still die Krumme Lanke, nebenan aß einer Wurst mit Sauerkohl. So, das finde ich ein sehr schönes Gedicht.
Aber wie interessant, weißt du, wenn man diesen Gesang hört und dann hört man jetzt das und so. Ja, es ist schon, muss ich nochmal sagen, echt krass, dass dieser Vogel bei uns ist. Also es ist irgendwie so, ja, das ist so schön zu wissen, dass diese Vögel von A nach B über die ganze Welt fliegen. Das ist schon krass.
Das ist echt schön. So, jetzt ziehen wir als nächstes.
Ja, jetzt gucken wir mal rein hier. So, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach, Philipp, und du sagst Stopp.
Ja, auf jeden Fall.
Oder?
Ja.
Wir haben jetzt so lange nicht mehr gemacht,
da müssen wir jetzt mal. Ja, klar.
Okay, also, sag mal Stopp.
Stopp.
Och. Och, wie süß. Hier ist gerade ein junger Kleiber.
Süß.
Ganz, ganz klein. Ach Gott. Die Blaumeise, das gibt's doch gar nicht.
Guck mal an.
Nein, finde ich gut. Also die Blaumeise ist sowieso ein
geht
Tier,
immer.
Was... Ja,
geht immer.
Muss,
geht immer.
Ja, es ist mit das Süßeste, was es gibt.
Ja,
also, sorry.
Völlig recht. Völlig recht. Wir haben ja die Kohlmeise vor ewiger Zeit gemacht. Es ist Zeit, mal wieder über eine Meise zu sprechen. Also, freuen wir uns auf die Blaumeise.
Ach Mann, ja. Und es passt so gut, weil sie sind so viel hier gerade.
Ja, ist doch schön.
Wie
schön.
Okay, also... Okay. Jetzt habe ich eben über The Afghan Whigs gesprochen. Die kommen aus Cincinnati, weil ich hatte eben was anderes gesagt, glaube ich.
Okay.
Aber wichtig, die kommen aus Cincinnati und die gibt es schon sehr, sehr lange, seit den 90ern. Und das Lied heißt Oreo, ist in unserer Liste drin.
Schön.
Und jeder kann es sich anhören, wenn er will. Und es folgt jetzt. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben bis jetzt, das ist wirklich wahrscheinlich nur eine Person. Danke dafür. Nee, komm, es war schon hart heute. Aber egal, alles klar. So, meine
Lieben. Was war es heute, Depri? Ich fand es gar nicht so Depri.
Ja, ich fand es schon, egal, wir können ja gleich nochmal besprechen. Also macht es gut, jetzt kommt noch ein Depri-Song zu der Depri-Folge. Ciao.
Tschüss.